Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
First, I got myself born. A decent crowd was on hand to watch, and they've always given me that much. The worst of the job was up to me. My mother being, let's just say, out of it.
Schon die Umstände der Geburt sind alles andere als glücklich. Damon Fields, alias Demon Copperhead, muss sich selbst auf die Welt bemühen. Seine Mutter, drogenabhängig, liegt bewusstlos danieder, als es soweit ist. Und sogleich lernen wir den Erzähler in einem der großen amerikanischen Romane der Gegenwart kennen, in Barbara Kingsolvers Demon Copperhead. Willkommen, sagt Nils Beindker. Der Anklang an Charles Dickens' berühmten Roman David Copperfield ist nicht zufällig, wie uns die Schriftstellerin Barbara Kingsolver gleich im Interview berichten wird. Sie erzählt die Geschichte des in prekären Bedingungen aufwachsenden und auf sich selbst gestellten Kindes neu, als Geschichte aus unserer Zeit, angesiedelt in einer der ärmsten Regionen in den USA, in den Appalachen. Die alten Kohleminen sind längst geschlossen, die Menschen sind verzweifelt, die Opioidkrise in den USA, eine massenhafte, vielfach tödliche Medikamentenabhängigkeit, nahm dort ihren Ausgang. Damon wächst in einem Trailer auf, sein Vater ist vor der Geburt gestorben, später verliert der Junge die Mutter. Er liebt die Comic-Superhelden und er hat ein großes Talent, das Zeichnen. Und er trotzt allen Widrigkeiten, denen er ausgesetzt ist, mit einer großen inneren Stärke. Von Barbara Kingsolver wollte ich wissen, warum er so stark ist.
Well, I did, because I invented him, I created him to tell this story.
Dafür habe ich gesorgt. Ich habe ihn erfunden, damit er seine Geschichte erzählen kann. Er beginnt mit den Worten, erst einmal musste ich es schaffen, auf die Welt zu kommen. Er rechnet sich das selbst an, denn seine Mutter war ein Junkie und sie war gerade bewusstlos. Er sagt, etliche Leute hätten zugeschaut. Sie haben für mich gesorgt, aber den härtesten Job hatte ich. Das wäre doch eine tolle Möglichkeit für die Eröffnung eines Romans. Ein Kind, das für sich selbst Sorge tragen muss. Es gibt viele Kinder, die in dysfunktionalen Familien und in Armut aufwachsen, in einer strukturellen und historisch gewachsenen Armut. Sie überträgt sich von Generation zu Generation. In der Eröffnung liegt eine gewisse Dialektik. Er sagt, ich weiß, was ihr denkt. Aus einem Kind wie mir wird nichts. Im gesamten Roman glaubt er an sich selbst. Und er hat eine innere Stimme, die ihm sagt, wie immer dieses Leben sich auch gestaltet, lebe es. Ich möchte, dass ihr, Leserinnen und Leser, Damon liebt und ihm folgt in wirklich schwierige Lebensumstände. Habt Vertrauen, dass er da durchkommt.
Barbara Kingsolver, wie kann das gelingen mit dem Vertrauen?
So I gave him that resilience, that sense of humor, that sort of ironic.
Ich habe ihm Widerstandsfähigkeit und Humor mitgegeben, ebenso einen ironischen Blick auf das Leben und unter all dem eine Hoffnung, dass er es schafft. Außerdem ist er der Ich-Erzähler. Sie wissen, er hat das alles überlebt. Das kann ich Ihnen versprechen. Hinzu kommt eine Frage, die ich ergründen wollte. Ich bin Amerikanerin. Ich lebe in einem Land, in dem wir beständig vom amerikanischen Traum hören. Es ist wie eine Gehirnwäsche. Der Glaube, jeder kann Präsident werden. Wie immer auch die Umstände deiner Herkunft sind, du kannst aufsteigen, reich werden, wichtig sein. Das stimmt aber nicht. Das ist Betrug und fatal. Denn wenn wir keinen Erfolg haben, machen wir uns selbst dafür verantwortlich. Wir denken, mit uns stimmt etwas nicht. Ich war nicht fleißig genug, nicht schlau genug. Es gibt dann eine internalisierte Scham. Sie hält dich davon ab, dir selbst zu vertrauen, Selbstwertgefühl zu haben. Ich wollte von Klassen und von struktureller Armut erzählen und das in der Region, in der ich lebe, in den Appalachen. Das ist die Geschichte.
Specifically set in the region where I live, Appalachia, which is another whole story, but that is the story.
Wir haben Damons oder Demons Geschichte und wir haben ebenso die Geschichte der Vereinigten Staaten in der Gegenwart, beginnend in den 90er Jahren. Wir erfahren etwa von den Folgen eines tiefgreifenden industriellen Wandels, zu sehen an den geschlossenen Minen in Virginia und an der Tatsache, dass ein großer Teil der Gesellschaft in furchtbaren sozialen Umständen lebt. Die Menschen sind arm in einem der reichsten Länder der Welt. Wir erfahren von der Opioidkrise, von Drogen, die legal von Ärzten verschrieben worden sind. Damons Mutter stirbt aufgrund dieser Medikamente. Warum wollten Sie über die amerikanische Gesellschaft schreiben, Barbara Kingsolver?
Because this is my place and these are my people. I'm Appalachian. It's a particular region of the United States that is... It's really special.
Ich komme aus den Appalachen. Diese Region in den Vereinigten Staaten ist sehr speziell. Sie ist ländlich und hat eine besondere Geschichte. Sie wurde meist als eine innere Kolonie in den USA behandelt. So könnte ich das kurz umschreiben. Jahrhundertelang sind Industrien von außen in die Appalachen gekommen. Sie haben die Ressourcen, die sie brauchen, geholt und überall Chaos hinterlassen. Zuerst war es das Holz, dann die Kohle, dann der Tabakanbau. Dazu kommt die Opioidkrise. Auch diese Industrie setzt auf Abbau. Alle diese Unternehmen denken nur an ihren Profit. Ihr Ziel ist es dabei, eine firmeneigene und ungebildete Arbeiterschaft für sich zu halten. Die Kohleindustrie hat über ein Jahrhundert lang nahezu das gesamte Leben in dieser Region kontrolliert. Ihnen gehörten nicht nur die Minen, sondern auch die Krankenhäuser, die Schulen, die Geschäfte, alles. Sie haben allen anderen Industrien und Fabriken den Zutritt verwehrt.
The hospitals, the schools, the stores, they controlled everything. They kept out any other industry, any other kinds of factories or mills that would normally have moved into this region. They kept them out.
Barbara Kingsolver, ihr Roman Demon Copperhead erzählt vom brutalen Kapitalismus unserer Zeit und von seinen Folgen. Und auch das verbindet ihn mit dem Buch, auf das Sie sich beziehen, mit dem Titel, mit der Geschichte und mit den Figuren, David Copperfield von Charles Dickens. Welche Rolle spielt der englische Schriftsteller für den Roman?
He told me to write this novel.
Dickens hat mir gesagt, schreibe diesen Roman. Ich habe über die große Geschichte nachgedacht, die ich erzählen will. Die Geschichte, der Kontext, die Probleme, das Gute, das Schlechte, alles. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass niemand das hören möchte. Niemand will über Armut und Waisenkinder lesen. Das berührt wieder die internalisierte Scham. Mein ganzes Leben lang trage ich das Gefühl mit mir herum, dass niemand etwas von den Menschen in den Appalachen wissen will. Das interessiert keinen. 2 Jahre lang habe ich versucht, diesen Roman zu beginnen. Ich fand aber keine Tür in ihn hinein. Es war, als würde ich um ein Haus herumgehen und Steine an die Fenster werfen. Der Eintritt blieb mir verwehrt. Am Ende der Lesereise für das vorangegangene Buch war ich zufällig in London. Ich hatte noch ein Wochenende, bevor es heimwärts ging, und entdeckte Bleak House im Internet. Dickens hat dort gewohnt. Man kann ein Zimmer buchen. Ich dachte, das könnte lustig sein.
Und dann waren sie dort, bei Dickens.
Ich hatte keine Vorstellung. Man kann dort noch immer viel von Dickens spüren. Seine Sachen waren dort, das Zimmer, der kleine Raum, in dem er David Copperfield geschrieben hatte. Ich fühlte mich von all dem sehr angezogen. Ich saß da, die Hände an seinem Schreibtisch, schaute aus dem Fenster und dachte, das ist der Blick, den er hatte, als er David Copperfield schrieb. Das war für ihn das Liebste der eigenen Bücher. Es war seine eigene Geschichte. Und plötzlich hörte ich ihn zu mir sprechen. Meinst du wirklich, die Menschen wollen nichts über Armut und Waisenkinder lesen? Es ist, als hätte er mich angeleitet. Und das Interessanteste, was er mir mitgab, ist das. Lass das Kind selbst die eigene Geschichte erzählen. Das ist eine empfehlenswerte Perspektive. Ich weiß nicht, woher das kommen sollte, wenn nicht von Dickens selbst. Ich dachte, okay, ich werde dein Kind diese Geschichte erzählen lassen. Ich habe mich entschieden, meine Version von David Copperfield zu schreiben. Ich habe schnell mein Notebook geholt. Ich öffnete es und begann mein Buch am Schreibtisch von Charles Dickens.
Die amerikanische Schriftstellerin Barbara Kingsolver im Gespräch über Demon Copperhead, einen der großen amerikanischen Romane unserer Zeit. Die tolle Übersetzung von Dirk van Gunsteren ist bei DTV erschienen. Zudem gibt es Demon Copperhead als Hörbuch, gelesen von Fabian Busch und im Argon Verlag veröffentlicht. Hier, in der Lesung, einer von vielen Schlüsselmomenten. Damons Mutter ist gestorben an einer Überdosis Oxycodon, ein Medikament, das in den USA vielen Menschen von Ärzten verschrieben und zum Verhängnis wurde. Der Junge, nun vollweise, erzählt von der Trauerfeier. Fabian Busch liest Barbara Kingsolver.
Vielleicht hatte das Leben oder das Schicksal oder Jesus, wenn ihr unbedingt einen braucht, der die Kommandos gibt, Mom schließlich einen Stein zu viel in den Weg geschmissen und sie hatte die Schnauze voll. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass sie es nicht drauf angelegt hatte zu sterben, sich aber verrechnet hatte. Der einsame Höhepunkt von 29 Jahren voller Rechenfehler, von denen einer natürlich ich war. Ich könnte mich den Rest meines Lebens mit der Frage beschäftigen, was es war, Selbstmord oder Unfall. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Zugegeben, es sieht nicht nach Zufall aus, dass sie an dem Datum ausgestempelt hat, an dem sie meine Mom geworden war. Um das hinzukriegen, müsste man mal einen Blick auf den Kalender werfen und ein bisschen organisieren, oder? Aber die Sache ist, Mom war keine Planerin. Außerdem bin ich nicht mal sicher, ob sie sich überhaupt an meinen Geburtstag erinnerte. Jeder, der sie kannte, würde das bestätigen. Trotzdem behaupteten alle, es wäre Absicht gewesen. Bei der Totenwache und der Beerdigung wurde Schande über die junge Frau gehäuft, die ihr Kind im Stich gelassen hatte. Verlogenes Taschentuchgefummel, himmelwärts verdrehte Augen und verstummende Gespräche, sobald ich in die Nähe kam. Das Kind sollte nichts hören. Als hätte ich nicht gewusst, wer schuld war. Mom hatte mir versprochen, clean zu bleiben, solange ich ein so guter Sohn war, dass es sich lohnte. Das brauchte mir keiner zu verheimlichen. Ich wusste Bescheid. Ich war jetzt 11. Alles an der Trauerfeier war falsch. Vor allem, weil sie in einer Kirche stattfand. Vielleicht musste das sein, aber Mom stand mit der Kirche auf Kriegsfuß. Das ging zurück auf ihre erste Pflegefamilie, wo der Pflegevater ein Pfarrer gewesen war, der Bibelverse mit Prügeln und Schlimmerem mischte, seine spezielle Methode, unartige kleine Mädchen zu bestrafen. Die Moral von der Geschichte? Mom hatte immer gesagt, sie würde eher sterben, als in eine Kirche zu gehen. Und da war sie nun. Hatte alle Kämpfe, auch diesen letzten, verloren und lag in einem weißen Sarg von Walmart, dem anderen Ort, den sie von Herzen hasste. Jesus sah von seinem Bild an der Wand auf sie runter und dachte wahrscheinlich, »Ich glaube, wir kennen uns noch nicht und, Mädel, wo hast du nur dieses Kleid her?« Irgendjemand hatte sie in dieses hässliche, geblümte Ding gesteckt. Die halbe Stadt kam, um sie zu sehen, und sie wurde in einem bescheuerten Kleid beerdigt, das sie nur einmal im Leben angezogen hatte, und zwar zum Tag des Abteilungsleiters. Das war ihr kleiner persönlicher Witz. Jetzt würde sie es zu Ehren vom Boss im Himmel tragen, also galt der Witz irgendwie weiter. Wahrscheinlich hätte sie das Kleid gewollt, das Stoner ihr gekauft hatte, als sie in der Reha gewesen war. Aber wie ich ihn kannte, hatte er die Quittung aufbewahrt und es zurückgebracht. Ach, er war völlig am Boden zerstört, der arme Mr. Stoner. Fast hätte ich ihn nicht erkannt. Er trug eine Krawatte und als zusätzlichen Effekt eine verspiegelte Sonnenbrille. Die Leute kamen, um ihr Beileid zu bekunden, und Stoner stand neben dem Sarg, damit die Frauen ihn umarmen und ihm sagen konnten, wie tragisch es war, dass der Tod sie so jung aus dem Leben gerissen hatte und er nun Witwer war. Dann gingen sie und erzählten sich gegenseitig die ganze Scheiße, die sie in Wirklichkeit über Mom dachten. Ich sah, wie sich ihre Gesichter veränderten, wie sie die Köpfe zusammensteckten und wieder zurückhuschten zu den Lebenden. In diese Kirche waren weder die Paggetts noch sonst jemand je gegangen, nur ein Paar aus Stoners Familie. Die Sinking River Baptist Church. Vielleicht war sie deshalb sowas wie Stoners Revier. Aber ich verstand nicht, wie er dazu kam, da vorn neben dem Sarg zu stehen. Er hatte Mom kaum ein Jahr gekannt. Ich hatte ihre Kotze aufgewischt und sie ins Bett gebracht. hatte den Autoschlüssel gefunden und dafür gesorgt, dass sie rechtzeitig zur Arbeit kam, Jahr ein, Jahr aus. Ich hätte sie ein letztes Mal wieder heil machen können, aber mich hatte ja keiner gefragt. Die Paggetts taten, was sie konnten. Sie holten mich von der Schule ab, suchten im Trailer meine Sonntagssachen und behielten mich über das Wochenende bei sich. Mr. Paggett nahm seine Haarschneidemaschine und verpasste mir den Haarschnitt, den ich dringend brauchte. Maggett sogar noch mehr. Bei ihm war er praktisch seit Jahren überfällig. Aber aus Rücksicht auf mich schlossen die beiden einen Waffenstillstand und führten keinen Haarkrieg. Was mich nur noch trauriger machte, nach dem Motto: Wohin war es mit der Welt gekommen, wenn Maggett und sein Pawpaw sich nicht mal mehr über einen Haarschnitt streiten konnten? Ein paar Cousinen und Cousins aus Norfolk reisten zur Beerdigung an. Das Haus war voll und normalerweise hätte man sich um die Fernbedienung und den letzten Hähnchenflügel gestritten und es wäre eine gewisse Anzahl weicher Gegenstände durch die Luft geflogen. Aber sie waren seltsam still und beäugten mich, als hätte ich mich in ein sonderbares Wesen verwandelt, das bei einem plötzlichen Geräusch zerbrechen könnte. Mrs. Paggett stellte alles Mögliche Essbare vor mich hin und sagte mir immer wieder, Mom hätte mich mehr geliebt als alles andere, was nett von ihr war. Auch wenn ich damals dachte, nicht ganz, den Kick hat sie noch mehr geliebt. Ich musste noch viel erleben, bevor ich wusste, dass es nicht so einfach ist. Hier die Droge, da der Mensch, den man liebt. Dass das Verlangen in Körper und Geist wächst und wächst, während gleichzeitig die Fähigkeit des Körpers, mit seiner Lieblingsdroge fertig zu werden, immer mehr abnimmt. Dass die Gefahr, beim nächsten Griff nach den Sternen das Gleichgewicht zu verlieren, umso größer ist, je länger man vorher unter Entzug gelitten hat. Dass der erste erlösende Kick der letzte sein kann. Inzwischen stelle ich mir Mom am Ende so vor. Sie reckt sich mit aller Kraft ihres kleinen Körpers nach dem blauen Himmel, um ein bisschen Frieden zu haben, und findet ihn. Wenn die erwachsene Version von mir die Möglichkeit hätte, in dieser Geschichte zurückzugehen, würde ein Teil von mir sich wünschen, ich könnte mich in die hinterste Kirchenbank zu dem wütenden Jungen in seinen zu engen Sonntagssachen und mit der finsteren Darkhawk-Pose setzen und ihm sagen: Du denkst, du bist ein Riese, aber du bist bloß ein ganz kleines Stäubchen in dieser beschissenen Welt. Hier geht's nicht um dich. Aber das wäre ein Schuss in den Ofen, denn der Junge war nicht in der Stimmung, sich irgendwas anzuhören. Ich kann noch heute spüren, dass Wut das Einzige war, was mich zusammenhielt. Wut auf alle, am meisten aber auf sie, weil sie erst Stoner geheiratet und uns dann beide sitzen gelassen hatte, um sich in einen Himmel zu verpissen, wo sie machen konnte, was sie wollte, und ihr keiner mehr was tun konnte. Und ich würde weiterleben müssen, mit dem Wissen, was für ein Arschloch ich gewesen war, besonders am Ende, von dem ich ja noch nicht wusste, dass es ein Ende war. Als ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, zu Hause, hatte ich mich da richtig verabschiedet und mich von ihr umarmen lassen? Ich weiß es nicht. Ich habe versucht und werde weiter versuchen, mich an diese letzten Minuten zu erinnern. Manchmal hämmere ich auf sie ein wie auf eine verdammte Tresortür, aber wenn es da drin irgendwas gibt, das sich erinnern lässt, will es nicht rauskommen. Zugriff verweigert. Stattdessen sehe ich jedes Detail der Beerdigung vor mir. Dieser Tag sitzt groß und hart in meinem Kopf wie ein Monsterfelsen im Meer, der darauf wartet, dass ich an ihm zerschelle. Gott weiß, wie sehr ich mir wünsche, das Ding würde verschwinden. Aber es bleibt. In allen Einzelheiten. Die kratzigen, schwarzen Strümpfe, die Mr. Pack mir geliehen hatte, weil meine eigenen, außer den Sportsocken, allesamt zu klein waren. Der Geruch nach Schweiß und Schuhcreme. Das Zahnpasta-Grün der Wände, eine Farbe, die Mom hasste. Die quäkende Orgel, die alten, nach Parfum stinkenden Frauen. Die Wespen, ein ganzer Schwarm, der hoch oben an den Buntglasfenstern summte. Für November war es ein warmer Tag, wahrscheinlich waren sie aus dem Winterschlaf aufgewacht. Ich sah ihnen während des ganzen Gottesdienstes zu. Die Leute in der Kirche kamen mir vor wie Fremde. Bestimmt kannte ich die meisten, aber ich sah nicht ihre Gesichter, sondern nur ihre steinharten Herzen. Alle fanden, dass Mom selbst schuld war und jetzt ihre letzte Reise antrat, wie sie es verdient hatte, in einem billigen weißen Sarg. Bei solchen Gelegenheiten kommt die gemeine Seite der Leute zum Vorschein, dann geht es ihnen nur darum, was dieser Unglücksmensch getan hat, um sich in so eine Lage zu bringen. Sie bauen eine Mauer gegen das Unglück. Ich konnte es förmlich sehen. Wenn das alles war, was sie für Mom übrig hatten, wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich hatte mich nicht getäuscht in dem, was ich bei den Paggetts und den zu stillen Cousins gespürt hatte. Über Nacht war ich zu einem seltsamen, neuen Wesen geworden. Creaky nannte uns gern Waisenjungen und ich war immer stolz darauf gewesen, keiner zu sein. Da hatte ich also dasselbe getan. Ich hatte eine Mauer gebaut und war damals noch auf der guten Seite gewesen. Jetzt war ich auf der Seite der Bedauernswerten. Und ihr habt noch nie ein Kind gesehen, das so am Boden zerstört war wie ich. Am Anfang vom Gottesdienst sangen sie dieses Lied, Amazing Grace. Aber mir ging es genau umgekehrt. Ich war sehend gewesen und jetzt blind. Ich war geborgen gewesen und jetzt verirrt. Auf den Pfarrer und seine Predigt über Fleisch und Sünde will ich nicht weiter eingehen. Ich hörte nicht zu. Ich dachte an meinen kleinen Bruder, der mit ihr beerdigt werden würde. Das war mir erst aufgegangen, als ich mit Miss Paget am Sarg stand. Sie tätschelte Moms tote Hand und sagte, »Arme kleine Mama, du hast dein Bestes versucht.« Und da traf es mich mit aller Wucht. In dem Sarg war auch mein Bruder. Ich war beraubt worden. Was für eine verdammte Verschwendung. Ich hatte nicht vor, zum Sarg zu gehen, solange Stoner da hochhielt. Und welches Kind will schon einem toten Menschen so nahe kommen, erst recht, wenn's die eigene Mutter ist? Ich wollte im Hintergrund bleiben, sollten die anderen sie anglotzen. Aber Mrs. Paget hatte ein Auge auf mich. Und kurz bevor alle sich setzten, sagte sie zu mir, ich würde es für den Rest meines Lebens bereuen, wenn ich mich nicht von ihr verabschiedete, bevor der Sarg geschlossen wurde. Es war noch gar nicht ganz zu mir durchgedrungen, dass man sie in dem Ding einschließen würde. Für immer. Mrs. Paget legte mir den Arm um die Schultern und ging mit mir nach vorn. Aber letztlich habe ich mich trotzdem nicht verabschiedet. Ich war zu geschockt. Nicht nur davon, dass sie tot war, das wusste ich ja, oder davon, dass mein kleiner Bruder auch tot war, das hatte ich gerade erst begriffen, nein. Am schlimmsten war, wie sauer sie aussah. Man sagt, die Toten sehen friedlich aus, wenn sie aufgebahrt sind, aber diese Leute haben Mom nicht gesehen. Wenn ich über diese ganze Sache erbittert war, dann war sie extra erbittert. Das verwirrte mich, denn es widersprach meiner Theorie, dass sie sich verpisst hatte und damit davongekommen war. Ich saß in der Kirche und hasste die ganze Welt. Der Gottesdienst dauerte ewig, die Beerdigung ebenfalls. Zum Friedhof fuhr ich in einer Limousine, die für die Hinterbliebenen bestimmt war. Der Bestattungsunternehmer setzte mich da rein, obwohl ich mit den Paggots gekommen war. Und da Stoner sich treu blieb und mit seinem super Pickup fuhr, war ich der einzige Hinterbliebene weit und breit. In einem Wagen so groß wie ein Wohnzimmer, mit Extrasitzen und allem Möglichen auf Knopfdruck. Jeder Junge träumt davon, eines Tages mal in so einem Schlitten zu sitzen und zum Abschlussball oder so zu fahren. Ich nicht mehr. Ich durfte schon, und es war die traurigste Fahrt meines Lebens. Der Fahrer war der Sohn des Bestattungsunternehmers, und auf dem Beifahrersitz saß ein Mädchen. Sie hatte ihre Haare mit so einer Klammer aufgesteckt und fummelte an dem blonden Babyflaum auf ihrem Nacken herum, während die beiden nonstop quatschten. Ein Basketballspiel war frühzeitig abgebrochen worden. Irgendjemand hatte eine einstweilige Verfügung erwürgt, irgendein Typ war fremdgegangen und hatte sich Prügel eingefangen, Highschool-Zeug. Er war einer von diesen überlangen Jungen mit zu großem Adamsapfel und riesigen Händen. Seine Ohren waren rot, obwohl es für alle Arbeiten, bei denen man Sonnenbrand kriegen konnte, schon zu spät im Jahr war. Er nickte eigentlich nur und lachte, während sie redete. Sie zog die Schuhe aus und legte die bestrumpften Füße aufs Armaturenbrett. Zuerst dachte ich, die gehört nicht zur Familie, aber mein zweiter Gedanke war, dass sie gar nicht zu der Beerdigung wollte und eigentlich ziemlich nuttig aussah. Die beiden davon flirteten. Nach einer Weile legte er den Arm auf die Rücklehne und strich nun auch mit dem Daumen über ihren Nacken. Er machte sie an. Während er mich zum Friedhof fuhr, damit ich dabei zugucken konnte, wie meine Mutter unter die Erde kam, dachte er ans Vögeln. Es traf mich ganz schön hart, dass es keine Trauer gibt, die Macht, dass die Welt anhält. Die Menschen wollen, was sie wollen, und man ist auf sich selbst gestellt. Mom wurde in Russell County begraben, im Familiengrab von Stoners Familie. Wahrscheinlich gehörte es ihm, und da er alles bezahlte, lief es so, wie er wollte. Dabei hätte sie bei meinem Dad beerdigt werden sollen. Wie es aussah, hatte ich jetzt keine Chance mehr, dieses Grab, wo immer es auch war, zu sehen zu kriegen, und ich wollte verdammt sein, wenn ich je nach Russell County kam und bei Stoners toten Verwandten abhing. So viel also dazu. Ich saß jetzt im selben Boot wie Tommy. Wenn ich meine Eltern besuchen wollte, musste ich zwei kleine Scheingräber machen, die ich auf meinem Weg nach nirgendwo zurücklassen konnte. »Was ist Oxy?« hatte ich gefragt. In jenem November war es noch nagelneu. Oxycontin, Gottes Geschenk an den Arbeitslosen, der im tiefsten Loch hockt und dessen Rücken und Halswirbel knirschen wie Kies. Für die gebeugte Frau mit den kaputten Knien, die bei Dollar General Doppelschichten schiebt, weil sie allein für einen ADHS-Enkel sorgen muss. Für jeden Footballspieler, bei dem dies und das gerissen ist und dem die halbe Welt mit der Frage im Nacken sitzt, wann er denn nun wieder antreten kann. Es war unsere Rettung. Man hat am Baum gerüttelt und ja, wir haben den Apfel gegessen. Der Arzt, der es Louise Lamy vom Walmart-Kundenservice verschrieb, sagte ihr, dieses Mittel wäre absolut unbedenklich. Darauf hatte sie sein Wort. Es hielt sie die ganze Abendschicht durch auf den Beinen, trotz Krampfadern und so. Und wenn das keins von Gottes Wundern war, dann sagt mir bitte, was eins ist. Und wenn die Kollegin von Gang 19 diese Tabletten auch braucht und selbstverständlich kriegt, sei es ganz offen als Freundschaftsdienst oder weil sie im Pausenraum heimlich in eine Handtasche gegriffen hat, ist denn ein Wunder, das auch bei anderen wirkt, nicht ein noch größeres Wunder? Die ersten Gefallenen eines Krieges werden vergessen. Niemand schert sich um den leichtfertigen Fehler eines Einzelnen. Erst wenn sich die Leichensäcke zu Bergen türmen, fällt uns ein, eine Flagge zu hissen und den Fehler anders zu nennen, denn ein Toter mal tausend, das muss was von Bedeutung sein. Es braucht eine eigene Bezeichnung, das Opfer muss einen Sinn haben. Mom war der unbekannte Soldat. Walmart würde rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine neue Regalfüllerin anlernen, die an den aufblasbaren Rudolfs verzweifelte, um sich dann zu Tode zu langweilen, bis die ersten Valentinsschokoladen reinkamen. Eine von diesen herzförmigen Schachteln würde Stoner für die minderjährige Bedienung bei Pro's Pizza kaufen, mit der er ohne Einverständnis ihres Daddys auf seiner Harley rumbretterte. Die Paggets würden unseren Trailer gründlich putzen und alle Teppiche rausreißen, damit sie ihn an eine von Tante Junes Schulfreundinnen vermieten konnten, die von beiden Vätern ihrer Kinder sitzen gelassen worden war. Tante June musste wahrscheinlich einigen Druck machen, damit sie ihrer Freundin halfen, denn mit dem letzten Härtefall hatten sie ja eine ziemliche Niete gezogen. Aber weil sie dieser Frau und ihrer kleinen Familie einen Neuanfang ermöglichen wollten, hatten sie bestimmt alle alten Flecken entfernt. Auch die beiden Bleistiftstriche an der Küchenwand, die bewiesen, dass ich mal ein winziges Stück größer gewesen war als meine Mom. Von ihrem Leben blieb keine Spur zurück.
Barbara Kingsolver, Demon Copperhead, gelesen von Fabian Busch. Eine Produktion des Argon Verlages 2024. Barbara Kingsolvers Roman Demon Copperhead ist in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei DTV erschienen. Ein Buch, das mich nicht mehr losgelassen hat. Nils Beindker verabschiedet sich. Eine gute Zeit.